Reden am Limit, Folge 9, heute in einer Spezialversion, denn wir waren ja gestern im Autokino, wie angekündigt, ne?
Haben
wir
so
einen Männerabend gemacht, Autokino-Konzert, und jetzt sitzen wir bei Pogo, das ist unser gemeinsamer Kumpel, in Bayern, und wie soll man sagen, wir haben hier quasi ein Grillfest, und Sigi hat sich jetzt dazu entschlossen, uns mal beizuwohnen für eine Folge, mehr oder weniger freiwillig. Du kannst auch sagen, es war nicht ganz freiwillig, oder?
Du bist nicht freiwillig. Also was, man kann mich ja nicht zwingen, aber man kann seine Freundschaft zu mir nutzen.
So.
Sehr gut gemacht, Dieter.
Kein Problem, Leute. Ist ja auch nicht so, dass wir das nicht auch irgendwie ein bisschen der Plan war. Aber um kurz die Situation zu erklären, warum sind wir bei Pogo? Wer ist zum Beispiel Pogo? Fällt nämlich gleich die erste Anekdote ein. Und zwar ist Pogo ein berühmt-berüchtigter Säufer in München.
Klassischer Säufer.
Ja. Auch eine Club-Legende früher gewesen. Und ich habe den kennengelernt, ich habe immer aufgelegt, und er hat zu 50 Cent auf der Bar getanzt. Das fand er immer super und hat dann immer Gas gegeben. Und irgendwann hat er mir erklärt, er ist ja auch Physiotherapeut. Und ungefähr zeitgleich hat Sigi, damals vor der ersten Tour, wo ich mit dabei war, gesagt, ey, fuck, was war das? Bänderriss oder so?
Irgendwas am Knie, Meniskusband.
Meniskus-Dinge. Und ich habe einen Physio zu Hause, aber ich weiß nicht, ob das so kompatibel ist für so 6 Wochen Tour, weil da muss man ja irgendwie auch in diese Familie reinpassen. Fällt dir wer ein? Und ich meinte so, ey, ich habe einen Typ, der ist auf jeden Fall eine Legende beim Saufen. Ich glaube, der kann auch dein Knie behandeln. Lass die mal zusammenbringen, ne? Weißt du noch?
Ja.
Und ich habe dann jetzt gestern mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar war das ja so, wir sind dann zu dir gefahren, Pogo und ich. Und wir haben dem vorher erklärt, pass mal auf, wenn du jetzt zu Sido nach Hause kommst, es gibt ein paar Regeln.
Hast du die da direkt?
Warte mal, das habt ihr ihm gesagt?
Ja, also ich glaube, das war so ein Running Gag von euch, den ich schon
habe. Ich habe vorher viele Physios verschlissen für mein Knie. Und für mich muss das immer passen, wenn jemand so nah an mich rankommt und mich anfasst und so, dann muss das auch irgendwie
passen.
Menschlich irgendwie. Ja. Ne? Der muss sympathisch sein. Und dann haben wir uns so ein paar Regeln ausgedacht. Immer wenn ein neuer Physio kam, hat von Kumpels diese SMS geschickt bekommen mit den Regeln, wie man sich zu verhalten hat, wenn man zu mir kommt und mit mir spricht. Und das ist ja unglaublich, dass du die Liste hast. Zeig die mal.
Ich hab das echt rausgesucht auf meinem ganz alten Handy. Und zwar, wann war das? Ich meine, es muss 6, 7 Jahre schon her sein jetzt. Und Pogo, müsst ihr euch vorstellen, macht immer auf echt irgendwie selbstbewussten Macker, aber da hatte er richtig die Hosen voll. Und wir sind hier 5 Stunden mit dem Auto von München nach Berlin gefahren, und ich hatte ihm das am Tag vorher geschickt. Und die Regeln lauten wie folgt. Erstens, versuche Augenkontakt für die ersten 15 Minuten dringend zu vermeiden. Zweitens, kleide dich unbedingt einfarbig, am besten grün oder blau.
Nein.
Drittens, beginne den Satz immer mit etwas Positivem. Es ist ein schöner Tag, heute wollen wir. Viertens, rede ihn bitte mit Herr Sido an, bis er dir das Sigi anbietet. Fünftens, auch wenn er bei eurer gemeinsamen Tätigkeit kläglich versagt, lobe ihn, dass er das alles ganz großartig macht. Sechstens, lobe ihn auch für seine neuen Sachen. Sag, die alten Texte waren ohnehin Schwachsinn. Siebtens, dreh ihm nie den Rücken zu, bewege dich rückwärts aus dem Raum, in dem ihr seid.
Nein!
Hat er durchgezogen?
Ja, warte, da kommen wir gleich dazu. Und die 8. und letzte Regel war, halte das Handy niemals so, dass er denken könnte, du machst heimlich Fotos. Die ist tatsächlich sogar auch sehr nachvollziehbar, weil die das passiert ja sehr oft so. Auf jeden Fall, Sigi, kannst du dich erinnern, wie das dann weiterging, wie lange wir es geschafft haben, das durchzuziehen?
Weiß ich nicht, ich kann mich daran erinnern.
Leider nur 5 Minuten, dann hast du gesagt, Digga, sorry, aber ich kann das nicht. Der tut mir so leid. Schau, wie rot der wird. Weil er war da komplett in Blau, nervös, vom Allerfeinsten.
Er hat sich wirklich in Blau angefühlt.
Ja, und das war wirklich so ein, quasi wie so ein Physio-Casting. Also wir waren da war da so eine Liege aufgebaut, und ich saß da neben, das war mir selber total unangenehm, weil ich dachte, fuck, wie bringt man denn jetzt einen Physio und so einen Rapper zusammen? Keine Ahnung, was passiert. Und dann hat er ihn so testweise geknetet, und irgendwie habt ihr euch dann so zusammengefunden, und seitdem ist es ja eine Familie, die immer weiter wächst, und deswegen auch die Ehre, dass wir heute mit dir aufnehmen können.
Ja, danke, auf dem Billardtisch.
Auf dem Billardtisch. Das muss man dazu sagen, weil bei Pogus, die leben, sag ich mal,
schön,
recht gediegen hier in Bayern, und da hat man auch so eine Bibliothek mit dem Billardtisch.
Deswegen kann Pogo in seinem Alter auch schon Alkoholiker sein. Man muss sich das auch leisten können. So ein Lifestyle. Ne?
Bin ja direkt hinter dir. Ja, verteil mal.
Mittlerweile ist es ja bei Pogo tatsächlich so, dass er nicht nur für dich Physio macht, sondern auch für Bands wie Rammstein und so weiter, was er tatsächlich aber dem ersten Job bei dir zu verdanken hat. Und Er ist aber auch jetzt ja ein Teil der Bühnenshow bei dir geworden. Ja. Wie hat das nochmal angefangen?
Pogo, ich glaube, er hat es nicht erfunden, aber er macht eine Sache, die nennt sich aus der Hand.
Ja.
Dann stellst du so ein Glas auf deine Hand und trinkst das und kannst nicht mehr auf. Also man muss das Glas zu Ende trinken. Man ist gezwungen, das zu Ende zu trinken. Ansonsten kippt man sich voll. Und irgendwann hat er uns das gezeigt. Er hat sich lange zurückgehalten, als er mit uns unterwegs war, bis ich den wahren Pogo mal kennengelernt habe, hat das ein bisschen gedauert. Und das hat, glaube ich, aber dann den wahren Pogo habe ich mit aus der Hand kennengelernt, als er mir auch dieses aus der Hand gezeigt hat. Ja. Und das kann er eben sehr speziell. Und der hält was aus. Ich dachte, also so viel wie der trinken kann, dachte ich, den kriegst du, der wird nie umkippen. Deswegen haben wir dann gemacht, komm auf die Bühne, ich schütte dir in so ein großes Glas einen ganzen Jägermeister, eine ganze Flasche Jägermeister.
0,5. So.
Ja, es war schon eher so ein Weißbierglas, war schon fast 0,7er Flasche.
Nein. 0,7er Flasche.
Mit einem Schuss Red Bull. Also es war ein Jägerbull, aber es war wirklich nur ein Schuss mehr.
Ich mach den Jägerbull, habe ich gesagt, das war der Witz, der ganze Flasche Jägermeister und so einmal kurz so angetippt, nur den Red Bull. Und das hat er dann auf der Bühne vor 80.000 Leuten auf dem Frauenfeld
dein Ernst.
Weggezogen.
Und davon gibt's ein Video und das werde ich raussuchen und auch hier in unserem Instagram-Kanal.
Die Story war aber da ist er richtig gekotzt.
Die Story war so. Er hat das durchgezogen wie ein Mann, muss man ihn wirklich lassen. Ja. Er ist auch ganz gerade straight, hat sich noch bedankt bei allen, hat sich noch feiern lassen, ist zurückgegangen und dann hinter der Bühne, oh Digga, was soll ich tun? Und dann war ich so, wenn du mich fragst, Finger in Hals. Er wollte nicht, hat es dann zum Glück aber gemacht. Ende der Geschichte ist, wir sind 3 Stunden nach München mit dem Auto und sind dann in den Club gegangen und er hat dasselbe Pensum nochmal durchgezogen im Club dann. Krass. Und sowas ist jetzt schon öfter passiert. Also das ist.
Aber er hat auch schon, wir haben es öfter gemacht, ne? Dieses aus der Hand auf der Bühne, ne? Die Leute schreien aus der Hand und dann trinkt er das. Es gab auch die Momente, wo er nicht kotzen gegangen ist.
Ja,
siehst du, Berufsalkoholiker, ganz klar. Hey.
Also, naja, aber dann stand er aber auch so an. Er hat Zaun gelehnt. Um 9 Uhr, was machen wir jetzt? Also, du gehst ins Bett.
Ich glaube, ein Höhepunkt seiner aus der Hand Karriere, um das Thema Pogo dann gleich abzuschließen, war, wir hatten ja dann diesen Deal mit Frangelico quasi, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wo wir mit dieser Oma und Savas und war immer wild. Und dann kamen tatsächlich die Leute von Frangelico und meinten so, hey, der Typ hat es doch mit Jägermeister gemacht, kann man den nicht auch überreden, eine kleine Summe dasselbe nochmal auf dem Splash zu machen? Und dann das hat man dann so unter der Hand geklärt mit denen und dann ist er beim Splash tatsächlich auf einer Sido-Splash-Show, also, so was für eine Ehre, ja, mittendrin hat er 0,7 Frangelico, dieses pappsüße Zeug, aus der Hand weggesoffen und danach 3 Wochen lang nach Nutella gestunken einfach.
Und hat dafür noch Geld bekommen.
Ich glaube, ja.
Du darfst aber auch nicht vergessen, Splash ist im Hochsommer. Das war richtig heiß. Also es ist richtig heiß.
Herr Pohl, also Legende, ja.
Absolute Legende. Ansonsten, das war es erstmal mit meinen Anekdoten, warum wir hier sind, wer ist Pogo und so weiter. Und da ich ja Sigi oft voll quatsche und der mir oft nicht wegkommt, habe ich gedacht, ihr könnt jetzt eigentlich mal drauf loslegen.
Ja, wir sind auch mit dabei. Ich dachte schon, das ist so
also,
zwei
Jahre. Wir so kommentieren so die ganze Zeit. So
eskaliert. Also ich überlasse es euch jetzt.
Ja, erzählt doch mal.
Mich würde mal interessieren, gestern das Otto-Kinokonzert, so. Wie ist es als Künstler? Ist es wirklich cool für dich oder ist es so, ja?
Es ist cool, aber anders cool. Es ist nicht dasselbe, wie eine Show vor Leuten zu spielen. Es ist eine Show, aber, also die Show ist dieselbe, aber die Energie, die zwischen dem Publikum und mir aufkommt, ist eine ganz andere. Aber trotzdem cool.
Weil was ich mir schwierig vorstelle, du hast ja auch einen gewissen Delay, also die Leute hören es ja ein bisschen später, wie du sprichst, ne?
In der Halle aber auch.
Ist also es auch so?
In den großen Hallen ist diese Latenz bis ganz nach hinten auch riesig, ne?
Okay.
Ja, und ich höre es eben auch am Hupen.
Ja, ja,
denen ankommt und dann die Hupe aber auch wieder bei mir ankommt. Das sind 2 Latenzen, ne? Also
ist auch schwierig, ne? Weil es irritiert ja quasi, ne?
Ich habe ja deswegen diese Kopfhörer im Ohr und ich höre nichts außer meinen Sound.
Okay.
Und das, was ich hören möchte. Und ab und zu nehme ich dann die Ohren mal raus, damit ich eine Resonanz spüre. Aber lieber wieder reinmachen, weil es ist schon
so laut,
das Hupe ist crazy, ne? Das ist echt crazy, sehr laut.
Krass. Das hättest du auch nicht gedacht, ne? Irgendwann mal so vor Autos zu spielen. Das ist schon abgefahren.
Aber muss richtig also, abgefahren. Ich muss wirklich sagen, was ich sehr geil finde, ist auch so eine Situation zu nutzen und nicht wie jetzt viele Künstler zu sagen, ja, Leben ist scheiße, ich guck mich jetzt daheim hin, sondern auch, weißt du, was auszuprobieren und zu sagen, jo, ich mach das jetzt und probiere neue Dinge. Ich fand es sehr, sehr geil.
Also, mega. Die Leute haben die Idee bestimmt auch gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da die Einzigen waren, die Idee hatten. Aber von der Idee zur Umsetzung, da fehlt es vielen Leuten.
Ja.
Der Tatendrang oder so. Ja. Ne? Bei mir geht das eben immer schnell. Wenn ich eine gute Idee habe, dann will ich das so schnell wie möglich umsetzen, ja, ne, und involviere dann alle Leute, die ich dafür brauche, und dann setzen wir das um. Ja, das da scheitert, oder da ist das Problem bei vielen anderen. Ne? Die haben auch Bock, Dinge zu tun, aber die machen es irgendwie nicht.
Ja. Ne? Ist schon eher so eine abgefahrene Show dann, oder? Oder würdest du sagen, es gab so ganz früher so nochmal Shows, die ähnlich abgefahren sind, so vom Setting, oder ich meine, das ist ja komplett eine Situation, die es so noch nie gab, ne? Und ja, ganz früher gab es so richtig abgefahrene Shows mal, so die so ähnlich hinkommen, weißt du, wie ich meine?
Shows sind immer Festivals.
Echt?
Ja. Wenn du dann also den ganzen Tag da bist und ne, die Leute sind speziell drauf und Festivals, wenn wir jetzt von Rock'n'Roll sprechen, ne? Ich weiß ja nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber wenn man von Rock'n'Roll spricht,
dann auf jeden Fall.
Da wollte ich drauf hinaus.
Das ist ganz geil umschrieben eigentlich. Was ging eigentlich früher?
Erzähl mal, was ging früher ab?
Ja, der klassische Rock'n'Roll, ne? Also es ist tatsächlich schon so, wie man sich das vorstellt. Und wir haben auch immer, uns war wichtig, dass das, was wir uns als Rock'n'Roll vorstellen, dass das auch passiert, ne? Also der ganze Weiber, Drogen, Alkohol, Quatsch und so, ne?
Aber so, wie kann ich mir das vorstellen? So, heute habt ihr einen fetten, nein, ehrlich, heute einen fetten Tourbus, oder? Ja. Riesen Crew?
Ja.
Und früher mit dem Auto von Gig zu Gig?
Wir hatten immer Weiberverbot im Bus.
Ne? Immer.
Auch früher schon.
Ja.
So krass. Harry und Flair und du Zeiten so auch schon.
Ja, genau. Also, was mit Weibern passiert, musste irgendwie Backstage oder Motel oder wo auch immer passieren. Ja. Aber im Bus wollten wir keine Weiber. Nein, es waren noch ab und zu mal Weiber im Bus, ne? Wenn
es eine Busfahrerin war.
Man darf auch nicht kacken im Bus, aber ich habe auch schon gekackt.
Oh, also, da fällt mir eine gute Geschichte.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Ja, alles passiert. Das Ding ist, Bobby zum Beispiel. Der hat in der Box, das hat der Mann eine Box gemacht, eine Premium-Box, da war ein Dildo drin. Ein richtig langer, großer, schwarzer Dildo. Und den hatten wir mit auf Tour. Und ich weiß nicht, kann man so eine Dinge wirklich
erzählen? Ja, kannst du alles erzählen.
Ey, also, alles. Es wurde hier schon sehr viel erzählt, ne, von verschiedensten Leuten, ne, also schon wilde Sachen.
Naja, okay, und ich meine, es wurde ja niemand zu irgendwas gezwungen, das können wir ja auch dazu sagen.
Ich meine, da vorher zu,
dazu. Ist ja alles in gegenseitigem Einvernehmen passiert. Bobby wollte immer gucken, also wer, da waren dann so Striche an dem Dildo, wer den am tiefsten schlucken konnte, ne? So, und was soll ich sagen? Die hat die Dame eben auch immer dementsprechend ausgesucht. Ich habe hier so ein Ding, du musst auf jeden Fall den Rekord brechen, dann können wir weitersprechen, hat er immer gesagt. Ja, es gab auch, also ich gehe davon aus, der war 25 Zentimeter. Ne?
Wir reden von
oral.
Hey. Ja,
ja. Ja? Ja, also der war einmal weg.
Die Frau durfte dann den Bus.
Der war weg, das ist doch geil.
Ja. Das ist doch super.
Klassische Schwertschlucker-Angelegenheit.
Tatsächlich ist es aber ja heute immer noch so, jetzt sind ja schon ein paar Jahre vergangen und ich kann nur sagen, es gibt heute immer noch verschiedene Busse, ne? Und es gibt den Himmelbus und den Höllebus.
Ja.
Gott sei Dank bin ich seit der ersten Tour, wie ich dabei, immer im Himmelbus gewesen. Danke nochmal an
der Stelle. Kurz
erklär mal kurz.
Ich habe ja eine Entourage von vielen Menschen. Oft sind auch einfach nur Kumpels dabei. Und ich will denen ja nicht den Spaß verderben. Viele kommen ja mit wegen diesem Rock'n'Roll, dieser romantische Rock'n'Roll-Gedanke. Die denken, die sind jetzt 30 Tage auf Tour und können da richtig Rambazamba machen. Können die auch gerne, ich gönne denen das ja. Aber ich will da nicht dabei sein. Deswegen gibt's den Höllebus, in dem die alle sind und sich die Tour zur Hölle machen. Und dann gibt's den Himmelbus, der auch, aber auch wenn du da reinkommst, riecht das schon nach Himmel. Da läuft immer klassische Musik.
Ja, wirklich.
Nein, aber das wir achten darauf, dass so in die Lüftung so Duft reinkommt.
Ja, okay.
Oder Desinfektionsduft gibt's auch, dass der ganze Bus schön desinfiziert. Also mein Bus ist immer sauber, immer gepflegt. Da wird nicht geraucht.
Und der Höllebus?
Da passiert alles.
Und da werden auch des Öfteren Busfahrer durchgeschlissen und so über Touren. 3, 4, 5 Busfahrer, die dann irgendwie aufgeben. Aber bei Siggi im Bus, im Himmelbus, ist es wirklich das Paradies auf Rädern. Das Wildeste, was passiert, ist ein-, zweimal pro Woche 90er-Party.
Ja, bevor wir losfahren, treffen wir uns alle dann bei mir im Bus unten. Oh, nach oben darf keiner, aber unten. Und dann hören wir ganz laut 90er-Songs, so Britney Spears und so, und singen dann alle mit, ne?
Wirklich?
Die klassische 90er-Party.
Die 90er-Party sind legendär im Himmelbus.
Ja.
Und in Höllebus geht es gar nicht?
Oder? Also ab und zu denke ich mir, ja, hier ist ein bisschen langweilig, alles so ruhig hier bei uns im Bus, ich gehe mal drüben gucken, wenn wir da irgendwo stehen. Ich halte da keine 10 Minuten aus. Alles so verqualmt, du musst dich durch den Rauch durchschneiden und alles laut und jeder macht irgendwie sein Ding und einfach crazy, dieser Bus.
Das Problem ist ja auch diese Klimaanlagen. Egal, wo jemand in dem Bus zum Beispiel rauchen würde, 10 Minuten später hat's jeder in seinem Bett, da in dieser Lounge, der Busfahrer hat's vorne und so weiter. Das ist die Hölle, wirklich. Tatsächlich.
Busfahrer kommen dann morgens, stehen früh auf und kommen dann zurück zum Tourmanager und sagen, ich habe jetzt mal einen Drogentest gemacht. Ich bin positiv.
Und hier fährt heute gar nichts mehr.
Das ist ja, dass ich davon nicht überlegen kann. Ne?
Deswegen zum Beispiel, ich habe gehört, bei 187 zum Beispiel gibt's die haben einen eigenen Busfahrer, der einen Busschein hat, der quasi gar nicht von dieser Firma war, sondern die haben ihren eigenen Fahrer mitgebracht, haben gesagt, hey, wie können wir das dealen? Das ist der einzige Typ, der uns für immer fahren wird, weil dem alles egal ist. Und ja, ich glaube, die fahren damit sehr gut. Und
also ihr habt auch seine eigenen Fahrer. So
ja, wir nehmen den, der das mitmacht.
Oder wir sind sehr viele in Deutschland.
Als wir auf die letzte Tour gefahren sind,
ja,
da war ich noch bei The Voice Finale, im Finale. Und alle waren schon ready, weil nach dem Finale sollte der Bus mich abholen und wir sollten alle losfahren. Und ich krieg mit, irgendwie ist Tumult so hinter mir. Meine Leute, da stimmt's. Während ich da auf diesem roten Stuhl sitze, merke ich, irgendwas ist hier heute los. Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Dann gehe ich hin und sage, was ist denn los? Wissen nicht, ob sie mir das jetzt sagen sollen, weil ich muss ja gerade arbeiten. Und dann sage ich, ja, der Busfahrer der von dem einen Bus, der ist stockbesoffen. Der hat hinten den Kofferraum aufgemacht, damit die Leute ihre Koffer reinstellen und dann fielen lauter Bierflaschen erstmal denen entgegen.
Komplett auf die Straße. Davon gibt's auch ein Video, das könnte ich beisteuern, ein Foto zumindest.
Ja, genau, ja. Zeig ihnen nicht unbedingt.
Nee, das ist klar. Nee, wir wollen dem ja auch nichts, weil man muss tatsächlich sagen, wenn ich mich recht erinnere, hat der Busfahrer das Comeback des Jahres hingelegt, weil erst war es so ein bisschen schwierig, aber nach 3 Wochen war es der Einzige, der sie noch fahren wollte.
Der wurde an dem Tag noch entlassen. Wir brauchten einen neuen Fahrer. Aber der neue Fahrer war der, der dann gesagt hat, ich habe jetzt mal einen Drogentest. Ich bin positiv. Und dann blieb uns nichts anderes übrig, als den, den wir gefeuert hatten, weil er besoffen war, wieder zu nehmen, weil es wollte kein anderer fahren. Ne? Also wir reden aber vom Höllebus.
Es geht immer hier um den Höllebus und tatsächlich, also wirklich das Comeback des Jahres. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so wie der Phönix aus der Asche wieder auferstiegen ist. Auf einmal saß der Typ da wieder. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich so, Dicky, das ist doch der Typ vom ersten Tag. Ja, irgendwie der Einzige, der noch fahren will. Und auf einmal waren alle super Kumpel. Seitdem war alles dann wunderbar.
Ja,
Startschwierigkeiten. Ja. Er hatte, glaube ich, auch gesagt, er kam von 2 Wochen Tour mit so einer Punkband und es tut ihm total leid, aber er hat eh schon versucht, pünktlich zu sein und so. Das ist so Katastrophe.
Wie viele Touren hast du schon gemacht in deinem Leben? Kein Plan.
Viele. Also gehen wir mal von 20 Jahre Karriere aus. Jedes zweite Jahr eine Tour, also mehr vielleicht sogar. Ja. 10, 20, 30, 100, keine Ahnung.
Touren, hat sich's verändert so? Also war es früher wilder oder ist es heute sogar wilder? Nee, oder?
Früher war es wilder. Ja? Also für mich war es früher wilder. Mittlerweile, ich weiß nicht, es ist auch wild. Das Ding ist ja, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Es gibt viele Sachen, die kriege ich gar nicht mit auf der Tour. Also das passiert so hinter meinem Rücken, da wird dann immer so geflüstert. Und so, ne, da werden so Dinge getan, von denen ich keine Ahnung habe, besonders auch im Himmel, im Höllebus. Und ich will das auch nicht wissen, aber früher war ich eben auch involviert in diese ganzen
Angelegenheiten. Bist du so der Papa, wo der auch mal ein Machtwort sprechen muss?
Ja, muss ich auch.
Musst du auch, oder?
Ja, also irgendjemand muss es ja tun.
Ja, du bist der Chef, klar.
Ja, und irgendwann ab und zu muss man auch sagen, hier ist der Chef, hier ist die Grenze und ich lasse die auch viel machen. Deswegen gibt's diesen Höllebus. Die können ja da machen, was sie wollen. Ne? Ich sag ja keinem, die müssen alle so spießig eine Tour fahren wie ich mittlerweile eine Tour fahre. Ne?
Bist du spießig?
Also für der Unterschied von damals zu heute muss man sagen, das ist schon spießig, wie ich das mache.
Ja.
Also würde ich behaupten, ja. Oder Max?
Max, was sagst du?
Ist schon nicht Rock'n'Roll bei mir. Also ich nicht.
Aber zur Erklärung, Max macht
weit weg von spießig, oder?
Immer und überall. Ja, und
ich glaube,
ja, ich glaube, also früher
war halt einfach, ich weiß es nicht.
Das sind ganz andere Energien, oder? Die da noch so, diese jugendlicher Leichtsinn,
der aufeinander. Ich wollte sagen, wenn du halt jung bist und so Dinge zum ersten Mal machst oder zum 20. Mal, ist ja auch, man verändert sich ja auch. Man geht ja anders ran, so, man sieht ja das
Leben auch anders. stockbesoffen sein, 2 Stunden schlafen und aufstehen und der Tag war wieder ganz normal. Das mittlerweile steckt mir sowas lange, lange in den Knochen, wenn ich so eine Partynacht habe oder sowas. Merkt man eben einfach. Früher habe ich das weggesteckt, da habe ich 30 Tage durchgesoffen, auf Tour jeden Tag mindestens eine Flasche Jägermeister getrunken. Und wenn die Tour vorbei war, musste ich erstmal 2 Wochen so ausschwitzen, habe richtig Entzugserscheinungen bekommen. Ne? Ich habe gemerkt, dass so viel Alkohol in kürzester Zeit, das macht schon abhängig, ne? Und es ist mir schwer gefallen, 2-3 Wochen danach habe ich echt zu kämpfen gehabt, das wieder loszuwerden.
Kein Alkohol zu trinken dann.
Ja. Oh, krass. Naja, ich hab sowieso keinen Bock, Alkohol zu trinken, aber mein Körper musste dieses Verlangen erstmal loswerden. Ja. Ne? Ich trinke nicht Alkohol aus Genuss, weil es mir schmeckt oder so. Ich trinke Alkohol, um besoffen zu werden.
Ich glaube, das tun wir alle. Wobei Wein schmeckt mir.
Wein schmeckt. Der Wein schmeckt. Also ich trinke ja sehr selten. Das hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema. Aber wenn, dann muss schon ordentlich.
Weil da muss
sich ja auch gelohnt haben. Dann
ja,
musst
also du so ein kleiner Drink, das bringt mir nichts. Wenn ich trinke, dann will ich besoffen sein. Ne? Ja. Dann will ich auch die Auswirkungen von Trinken spüren.
Mit allen Konsequenzen.
Und wenn du gerade nicht auf Tour bist, um jetzt vielleicht mal ein bisschen vom Saufen wegzukommen, wenn du gerade nicht auf Tour bist, gibt's so einen normalen Wochenablauf bei dir? Also gibt's so einen, gehst Montag, Dienstag ins Studio oder ist es wirklich so ganz phasenabhängig, ob du jetzt gerade dich auf ein Album vorbereitest, ob jetzt gerade...
Ja, sehr so. Also wenn ich ein Album mache, mache ich das auch konsequent. Ich nehme mir eine gewisse Zeit vom Jahr, 2 Monate oder sowas und in der Zeit muss das Album fertig werden. Oder Tourvorbereitung, Tourproben. Ich plane alles immer sehr lange und jetzt gerade Corona macht mir das sehr schwer. Und deswegen, momentan habe ich keinen geregelten Lebensablauf. Es kommt ja noch dazu, dass ich getrennt bin und dass da sich auch einiges erstmal wieder einstellen muss und so weiter. Im Moment muss ich erstmal wieder eine Regel finden für so einen Ablauf. Aber Corona lässt das auch nicht zu, so richtig. Ne? Man kann ja nichts planen. Keiner weiß, worauf es hinausgeht. Ich werde immer wieder gefragt, spielst du denn jetzt dieses Jahr nochmal Konzerte? Weiß ich nicht. Also da gibt's noch welche im Winter, die sind nicht abgesagt. Aber ob man die spielt, keine Ahnung. Weiß man einfach nicht. Ne? Und diese Ungewissheit, die nervt mich sehr.
Hm. Und arbeitest jetzt gerade an Musik?
Nö.
Gar nicht. Weil der Vibe auch nicht passt so? Weil du sagst, ja. Corona-Zeit, kein Bock auch? Oder?
Nee, ich wüsste nicht, was ich jetzt schreiben soll. Hm. Ich habe sowieso nicht das... Ich glaube, ich werde kein Album mehr machen. Also die Zeit für Album ist vorbei. Es gibt kein Interesse mehr an Album. Ich werde einfach Songs machen. Hits im besten Fall. Und ja, dann davon, ne, davon meinen Namen aufrechterhalten mit diesen Songs. Und ich glaube, das reicht schon. Ich glaube, mein Name ist ja das, was das Wertvollste ist an mir und was mir das meiste Geld bringt, ist mein Name, so die Marke sozusagen. Ne?
Also generationenübergreifend, auch jetzt gestern beim Autokonzert war rechts vorne, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, so ein Auto, da war die komplette Familie mit Hund drin und hat es gefeiert ohne Ende.
Ja.
Sensationell. Also wirklich komplett generationenübergreifend.
Ja, was mir wieder gestern bewusst wurde, wenn du die ganzen Songs hörst, so, ist ja wirklich so, ist mein das ganze Leben gefühlt so, ne? Man kann zu jedem Song einen Lebensabschnitt kann man für sich selber
also
so
dazu nehmen.
So, in unserem Alter, ja. Also ich bin kleiner Hosenscheißer gewesen, hab das schon gehört, bin in die Pubertät gekommen, hab das gehört, ne?
Ja, stimmt.
Erst mal getrunken, das gehört, wollten selber rappen, haben das gehört irgendwie und jetzt sitzen wir noch im Auto und ziehen es uns immer noch rein, ne? Diese unfassbare Bandbreite ist so insane, ne? Und ich glaube, wie viele Künstler haben das auch effektiv geschafft, vor allem im Hip-Hop so, ne? Gibt's nicht
Rapper?
Eigentlich
würde mir keiner einfallen.
Auf der Ebene.
Also, wenn, dann sind wir alle noch Savas-Fan auf jeden Fall.
Ja, Savas ist aus der Zeit, aber sonst, wen gibt's aus der Zeit?
Vor allem auch, also ich finde auch eine Sache, die ich krass finde, ist, dass das da immer zu seiner Zeit, glaube ich, super authentisch war und auch wirklich genau das war, was du in der Zeit gedacht hast, gefühlt hast, egal. Einfach. Und das finde ich auch krass zu sehen, dass man auch sieht, okay, der hat damals Arschfick-Song, sonst was gemacht. Und es war bestimmt in der Zeit genau das, was du cool fandest und was witzig war. Und die Leute feiern es ja auch immer noch. Aber du kannst trotzdem genauso glaubwürdig ja jetzt so ernstere Sachen oder Sachen wie Astronaut machen, die radiotauglich sind. Und trotzdem, wenn man sich den Text genauer anschaut und so, ja auch super gesellschaftskritisch und irgendwie eine Tiefe haben. So, und das alles zu seiner Zeit. Und das ist krass. Also da wüsste ich wirklich niemand anderen so in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Stimmt.
Korrekt.
Astronaut zum Beispiel, ich weiß noch, wie mir das geschickt hast damals und meintest, ey, guck mal hier, das wird mein größter Hit werden. Und das fand ich krass. Also, wie ist es beim Schreiben, dass du wirklich manchmal das Gefühl hast, oder wie sehr kannst du das schon einschätzen, zu sagen, okay, das wird so und so funktionieren?
War es dein größter Hit?
Ja.
Ja? Glaub, also, weiß nicht, ob es Zahlen mir alle, aber du hast zu mir wortwörtlich das gesagt, Digga, hör dir das an, das wird mein größter Hit.
Zu dem Zeitpunkt war es mein größter Hit dann, ja.
Ja.
Weiß nicht, ob ich ja, keine Ahnung, ich habe, mit Hit meine ich dann so ein Lied, das viel im Radio läuft und so weiter. Ich meine, ich hatte früher schon Songs, die Potenzial hatten, im Radio zu laufen, die auch so einen Hit-Charakter für mich hatten wie Astronaut, als ich den gemacht habe. Nur da gab es diese Tür für Hip-Hop im Radio noch nicht.
Mhm.
Also das ist erst tatsächlich durch so Leute wie Crow oder so entstanden, ne? Dass man auch Hip-Hop oder das, was man so, ne, Rap auch im Radio gehört hat. Nicht mal Fantastische Vier lief mehr im Radio und die waren auch Stars oder so, ne, hatten Hits.
Ja.
Aber im Radio liefen die jetzt nicht so richtig.
Ne? Aber die spielen immer noch krasse Touren und so. Also
das haben
die
sich aber erspielt. Ja. Ne? Also es gibt Leute wie Clouseau und es gibt viele, die irgendwie unterm Radar stattfinden, ne? Aber die Hallen sind voll. Und das haben die sich über die Jahre erspielt. Also als ich meine ersten Gehversuche auf Bühnen hatte, hatte er seine auch, vor vielen, vielen Jahren. Wir haben uns oft gesehen auf so kleinen Bühnen in Berlin, ne, wo der ganze Tag geplant war und ne, haben wir da auch beide gespielt. So, ne? Damals hat er auch noch gerappt, viel mehr.
Wales?
Ja. Clouseau. Hm.
Krass. Der hatte, also für mich hatte der nur einen Hit, dieses Chicago-Ding.
Für mich hat er, kennt ihr nicht überhaupt?
Kennst du nicht Clouseau? Mhm. Siehst du, so unterschiedlich ist es.
Aber Hallen voll.
Ja, krass, volle, ne? Hallen. Für mich war auch Johannes Oerding zum Beispiel so jemand, den ich ja immer bei dir mitbekommen habe und super nett fand. Du, guter Typ, kann man gut mit feiern und so, ist cool. Und ich dachte aber immer so, der ist jetzt gar nicht so erfolgreich, aber der spielt auch die fettesten Hallen und Riesenfestivals und sonst was. Weil der auch, glaube ich, es gibt so Live-Künstler einfach so, eine bestimmte Art von Künstler, die das Live einfach krass drauf
haben. Ja. Die erspielen sich dann sozusagen ihr Publikum, so, das nennt man so.
Eine ganz andere Frage. Nee, wirklich, ja. Eine ganz andere Frage.
So, ich bin dazu sagen, du bist auch nicht ganz da.
Ich bin halt nicht ganz so fit, aber ist wurscht. Pass auf, von mir beim Sport war es immer so. Ich wusste so, wenn ich gewinnen will, muss ich das und das machen. Weißt du genau, was du machen musst, um Hit zu schreiben?
Ja.
Ist das eine Formel? Also liegt es an irgendwie bestimmte Abfolge von Sachen? Oder?
Es ist eher... Wenn ich es kurz auf den Punkt bringen müsste, ist es eher Streichen von Dingen. Also weglassen. Das, so macht man Hit.
Also du machst es, du vereinfachst.
Nicht verkopfen. Hit ist immer das, was du als erstes spürst. Deswegen wird es auch ein Hit. Weil das Gefühl haben viele andere Leute auch. Es ist so ein Gefühl, was so ein Song rüberbringt. Und das kriegst du nicht, wenn es zu verkopft wird, zu Kunst. Mhm. Ne? So, was eben krasse Musiker, die wollen immer zeigen, wie krass sie sind. Damit machst du keinen Hit. Damit ziehst du keine Wurst vom Teller. mein Telefonat. Ich weiß nicht, wenn ihr danach noch hier seid, würde ich nochmal wiederkommen.
Hast du noch Bock, wiederzukommen?
Ich komme wieder, wenn nicht, aber ich muss das Telefonat.
Easy. Richtig. Wir drücken kurz auf Pause hier.
Sorry, Leute.
Halbe Stunde später und Ben hat zwei Slivovitz drin. Jetzt starten wir nochmal kurz rein. Wie ist es eigentlich bis jetzt für dich? Ist dein allererster Podcast, ne?
Weiß ich nicht. Nee, ist nicht mein erster
Podcast. Nein.
Wo warst du? Beim Talkomat.
Warst du nicht auch bei Palina?
Bei Palina war ich auch,
genau. Sie spielt immer so Spiele in ihrem Podcast, ne?
Ja,
die hat mir Karten gelegt.
Nein.
Von ihr würde ich das dann fast glauben, weil die so mit so russischen Wurzeln.
Ja, und die hat dann aber auch so die ganz speziellen Karten von ihrer Oma. Erst hat sie mir so die Stani-Karten gelegt und dann hat sie gemerkt, ich bin empfänglich für sowas. Und dann hat sie gesagt, warte, ich habe noch was. Dann griff sie in ihre Tasche und hatte da so ein richtig altes Deck so von ihrer Oma oder so. Die Karten schon, die waren schon kaum noch erkennbar und so richtig altes Deck. Und das war das Zauberdeck auf jeden Fall.
Bist du spirituell?
Nee, ja, ich glaube fest daran, dass es da Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, von denen wir keine Ahnung haben und auch nie Ahnung haben werden. Die gibt's definitiv. Aber das ist nicht, weiß nicht, nicht spirituell, nicht religiös.
Die Energie.
Energie.
Da sind wir wieder bei der Energie.
Irgendwas zwischen Himmel und Hölle auf jeden Fall.
Wie stehen wir alle zu Karma? Gibt's schon, oder?
Safe.
Ja, aber habe ich Angst vor. Es ist einer der Gründe, warum ich mich benehme. Ab und zu.
Ab und zu meistens.
Ja. Okay. Weil ich habe dann nicht Angst vor den Konsequenzen, die ein Mensch oder ein Gesetz mir machen könnte, sondern vor dem Karma. Vor dem, was dann passieren kann, karmamäßig.
Ja, ich glaube fest daran, was du in die Welt rausgibst, kriegst du auch zurück.
Ja.
Früher oder später. Es gibt einige Leute, da warte ich seit längerem drauf, dass es mal zurückkommt.
Bei mir?
Oh ja.
Du weißt auch.
Ich kenne ein paar Geschichten von dir.
Aber wird schon auch noch passieren, glaube ich.
Wir wollen ja nicht mehr so lange machen, aber was mich noch interessieren würde, du hast ja schon eigentlich so, sag ich mal, so alles wahrscheinlich erreicht, was man so als Musiker erreichen möchte, ne, im Sinne von Erfolgen und so. Gibt's was für dich, was du im Leben noch erreichen willst? Also gibt's noch dieses irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch schaffen?
Stadion in Berlin.
Oh, okay.
Und
Stadion heißt
und was eine Straße mit meinem Namen im Märkischen Viertel.
Ja. Aber das, glaube ich, wird geil, passieren. Das wird doch passieren irgendwann, oder?
Keine Ahnung. Bestimmt erst, wenn ich tot bin. Wenn dann erst, wenn ich tot bin. Aber oder Stadion, von was sprechen wir? Der Name? Nee.
Der Straße. Bist du aufgebahrt im Olympiastadion, kann auch sein, aber ich dachte, ja, die Straße jetzt.
Ja, Straße.
Wie viel passen rein ins Olympiastadion?
80. Aber mit 50 sieht die auch schon geil aus.
Und unabhängig von Musik?
Was ich so erreichen möchte, möchte irgendwann meinen sogenannten Lebtag, auf den arbeite ich hinaus. Ja. Der beginnt für mich, wenn alle Kinder 18 sind. Also wenn der Jüngste dann 18 ist, bin ich 53 und dann beginnt mein Lebtag. Und dann hätte ich gerne ein Bötchen.
Wo?
Wo? Ja? Da, wo die Sonne scheint. Immer da, wo die Sonne scheint.
Motor oder Segelboot?
Das soll der Captain entscheiden.
Die gibt's auch.
Ich will ja nicht selber. Das soll so, schon so ein Boot sein, was man nicht selber, was eine Crew auch hat. So ein Boot soll das sein. Okay. Das wäre so mein Traum. Und ich fliege dann natürlich dahin, wo die Sonne scheint und gehe dann da aufs Boot. Gehe dann da an Bord, ne? Und ich hätte keinen Bock, jetzt über die Weltmeere zu schippern mit dem Boot dahin, wo die Sonne ist.
Das macht ja deine Crew. Die machen ja auch immer miese Party. Das gibt ja sehr viele Geschichten von den Leuten, die auf so Booten wohnen, für die reichen Leute da sind und die kommen ja nur alle paar Monate und die leben ja die ganze Zeit dort. Das heißt, die verballern jeden Tag hunderttausende Euro von Sprit und den ganzen Champagner und so weiter und haben, glaube ich, ein geiles Leben da.
Naja, auch wenn so ein großes Schiff am Hafen steht und wenn du in einem guten Hafen bist, kannst du mit einer Million im Jahr rechnen, was das kostet, dass nur das Boot da steht. Und dann der Unterhalt, was du zahlen musst für die Leute. Also geh davon aus, du kaufst dir ein Boot für 10 Millionen. Das ist dann so ein teures Boot, das kostet dich mindestens, und das gehört dir schon, das Boot. Es kostet dich aber trotzdem mindestens nochmal eine Million jedes Jahr, solange du, wie du es hältst.
Das ist doch absurd.
Sie hat die Rechnung schon gemacht.
Ja. Naja. Ich hab dieselbe Rechnung. Kannst du kurz erklären, wo du dieselbe Rechnung gerade aufstellst?
Beim Flugzeug.
Ja, erklär.
Also, der Sven und ich, also mein Geschäftspartner, wir sind sehr viel unterwegs und er hat einen Flugschein.
Ja.
Und wir holen uns jetzt, oder das ist der Plan, in naher Zukunft so ein Beercraft heißt es?
Sechs Sitze hat das Ding, man sitzt da gechillt drin.
Das ist ein Propellerflugzeug, aber...
Vorne Propeller, ne?
Ja, Bombe. Und somit können wir dann überall hinfliegen.
Also, das ist gehört, weil du hast zu mir gestern gesagt, innerhalb der nächsten 12 Monate
steht das da, ja.
Also ich, Grüße an den Sven.
Das ist ja auch das Gute, mittlerweile gibt es ja sowas wie Airbnb, auch für Flieger und Hubschrauber.
Ja, genau.
Also MT-Lag, ne? Mir gibt es mehrere so Firmen. Die kosten ja auch sehr viel Unterhalt, ein Flugzeug. Das muss ja auch irgendwo stehen auf irgendeinem Flughafen. Ja. Die wollen Geld dafür, dass das da steht. Ne? Der Unterhalt ist nicht billig auch für so einen Flieger. Und mittlerweile gibt es aber so Sharing-Firmen. Also die vermieten dann deinen Flieger, wenn du den nicht brauchst. Und dadurch kannst du zumindest den Unterhalt bist du dann break-even, ne? Also auf plus minus null.
Man muss auch dazu sagen, dass Bene und ich einen Bootsschein haben, also wir würden uns jetzt direkt als
Kapitän bewerben, wenn es soweit ist.
Wir haben alle drei tatsächlich einen
Bootsschein. Hast du auch einen Bootsschein?
Ja, ich sag jetzt dazu nichts, weil ich habe den in Deutschland gemacht.
Der hat den echten.
Ich habe einen richtig echten gemacht.
Auch einen echten, der ist halt aus, wo ist der?
Der ist halt aus Spanien.
Malta.
Ihr wart ja auf Malta.
Jetzt solltet ihr vielleicht lieber gar nichts mehr zu dem Thema sagen.
Also wir sind die Qualifizierteren.
Ich war wirklich in der Bootsschule Jojo, Wassersportschule, mit Bene zusammen. Die haben uns gesagt, ja, also Jungs, der Crashkurs dauert 6 Wochenenden, Theorie, und dann gibt's die Prüfung. Dann habe ich gesagt, wann ist denn die nächste Prüfung? Ja, in 8 Tagen. Ja, meldet uns mal an, wir lernen das selber, haben wir gesagt, wir beide. Wie Idioten. Hatten so ein Büro zusammen, fangen an zu lernen, jeden Tag mit so einer App Knoten machen, mit so einem Zirkel. Das ist wirklich nicht so einfach. Ja, die Theorie ist das. Fahren ist kein Problem.
200 Bögen auch zum Lernen.
Ja, ja.
Und du musst dann so die Karten ausmessen können mit Zirkelrechner
alles.
Und so das Programm.
So, und Bene hatte, darf ich
ganz erzählen? Story,
okay, das wird unsere Abschlussstory. Bene hat ja früher, wilde Zeiten auch gehabt mit Mädels und so weiter. Und der war in einer Beziehung zu der Zeit. Und wir hatten zusammen ein Büro. Und zwar so, ja, in 8 Tagen ist diese Prüfung. Und die haben gesagt, 6 Wochen ist der Crashkurs, das schafft ihr niemals. Also haben wir uns jeden Tag dahingesetzt, gelernt. Und einen Tag vor der Prüfung ist der Bene schon hier und wir lernen so. Und ich gucke so gegenüber und der grinst die ganze Zeit, schaut so auf sein Handy. So, was ist los mit dir? Ja, so ein Mädel von da und da und... Also meine Freundin, ich sag jetzt keinen Namen, die denkt, ich bin in Innsbruck, aber ich bin ja hier in München und ich habe heute so ein Hoteldate. Und ich denke so, oh Gott, das kann nur schief gehen und morgen ist diese Prüfung. Ja, wir lernen weiter, er ist so am SMS schreiben und so. Und irgendwann klingelt sein Handy und er sagt, psch, psch, psch. Du weißt, ich bin in Innsbruck, sag nix. Er geht ran und ich höre, ohne Scheiße, wir saßen uns 2 Meter gegenüber. Du Arschloch, komm nach Hause, hol deinen Scheiß ab. So, sein Gesicht komplett eingefroren. Ich denke, was ist jetzt? Ist er so, fuck. Die hat die ganze Zeit mitgelesen. Müsst ihr euch vorstellen, iMessage, ne? Hier so am Schreiben, zack, zack, zack.
Der Klassiker.
Und seine damalige Freundin sitzt zu Hause, schaut so Serien auf deren iPad und macht die ganze Zeit bing, bing, bing. Sie lief live mitgelesen, musst ihr vorstellen. Benes Tag war gelaufen, er hingefahren, seine Sachen geholt. Ich glaube, er hat sogar bei mir übernachtet. Ja, Digga, die haben mich rausgeschmissen, was soll ich jetzt machen? Am nächsten Tag Prüfung, was ist natürlich passiert? Herr Lafer, beides bestanden, Theorie und Praxis. Herr Meier, Theorie durchgefallen. Kann man machen, aber in der Praxis, ich sag's euch, es gibt 2 Übungen bei diesem Praxistest, Mann über Bord. Entweder nach links oder nach rechts. Wir schmeißen was über Bord und das Einzige, was du machen musst, ist den Motor ausmachen und die Schraube von dem Mann wegdrehen, weil bei einem großen Schiff ist er sonst eingesogen. Was macht der Bene? 2 hintereinander, er hat ihm sogar noch einen 2. Versuch gegeben. Nichts, Motor aus, Schraube voll drauf und den Typ umgebracht quasi.
Ja, ich habe einen Bootstein aus Malta.
Ja, in Malta, da
Malta ist es scheißegal, wie du bist.
In Malta gibt es keinen Mann über Bord.
8 Tagen?
Ja,
das ist hat er gemacht.
Ja, ich kann dir den zeigen.
Respekt, mein Lieberchen.
Also, da bin ich auch selber stolz drauf, weil das hätte ich nie gedacht. Es war auch ein bisschen Glück. Ich glaube, bei der Prüfung, alle Fragen haben gepasst und ich war auch irgendwie angespornt von deinem Unglück.
Ich hätte es auch geschafft. Ich hätte es selber auch geschafft, Jungs. Schlechte.
Okay, ich glaube, das tatsächlich war die Story am Limit diese Woche. Bene, vielen Dank für deine Offenheit, dass wir es nicht erzählen durften.
Also, ist ja verjährt.
Ist ja auch schon verjährt. Ohne Scheiß, das ist wirklich 10 Jahre her.
Mindestens, ja.
10 Jahre und du bist ja auch mittlerweile
kann auch. Kann man dich auch nicht mehr belangen für jetzt. Nee. Aber der Malta-Führerschein, ich weiß nicht, ob ich noch konsequent. Ja.
Also wenn jemand von der Bootsführerscheinbehörde Malta zuhört.
Nein, wir waren auf Malta. Es waren ein paar wunderschöne Tage. Wir haben das auch. Wir haben das durchgezogen. Wir haben schön gelernt. Handy aus, volle Konzentration.
Hummer. Gegessen.
Hummer gegessen.
Ja, guter Fisch, guter Fisch gab's. Super,
ja. Und dann habt ihr eben auch da diese Prüfungen abgelegt. In einem Rahmenprogramm, sag ich
mal. Genau, Mann über Bordmanöver gibt's ja auch.
Nicht. Alles klar. Ey, abschließende Worte. Vielen Dank, Maljoba, dass du tatsächlich dich zu uns an den Tisch gesetzt hast.
Habe die Ehre.
Habe die Ehre.
Die Ehre. Gut.
Wow, diese Führerschein-Story.
Das war's.
Okay.
Tschüssi.
Tschüss.